Christa, liebe Freunde, die Begebenheit, die wir im Predigttext gelesen haben, hier ist der Anfang noch einmal, spielt ja nur wenige Wochen, wenige Monate nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Wenn man das im Rückblick noch einmal passieren lässt, das eine konzentrierte Zeit von vielleicht 4, 5 Monaten, in denen sich eine Kette von Wundern ereignet hat, an Errettungen, an Hilfen, an Bewahrungen, ja, an Eingreifen Gottes in aussichtslose Lagen. Und vor allem das Erleben dieser Vergabe der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, so fangen sie an. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Also das auserwählte Volk findet hier seine Bestimmung. Und das wirkt nach bis heute. Die Geschichte Israels bis hin zum modernen Staat Israel lässt sich ohne dieses Sendungsbewusstsein gar nicht verstehen. Und das ist ein Wunder vor unseren Augen nach tausenden Jahren der Verfolgung bis hin zum Holocaust des Nationalsozialismus, lebt dieses Volk auch unter den täglichen Bedrohungen von Terror und Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Und das hat damals sicherlich niemanden kalt gelassen. Ja, und sie sagen, als Gott ihnen diese Gebote gibt, da antwortete alles Volk wie aus einem Munde, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Stell mir das vor, im Chor, unisono, aus einem Munde, natürlich, das wollen wir tun. War das ehrlich? Mindestens waren sie alle bewegt, im Innersten angesprochen und auch voller Überzeugung. Ja, das ist unser Weg. Und im Zusammenhang dieser Geschichte, die ja nur 6 Wochen später stattfindet, da heißt es, sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten hatte. Wie ist das möglich? Voller Inbrunst, unisono, alles Volk wie aus einem Munde. Wir wollen die Worte tun, die Gott uns geboten hat, und dann, sie sind schnell abgewichen. Und das ist möglich. Tiefe Eindrücke kann man sehr schnell vergessen und verwischen. Mir wird das klar, in diesem beinahe Geschehen, was wir vor wenigen Wochen erlebt haben, ein Intercity, der aus der Ausfahrt beim Kölner Hauptbahnhof einen Achsenbruch erlebt, entgleist, die Fahrt ist zu Ende, aber für alle ohne Schaden, außer Verspätungen und ärgerlichen Unterbrechungen. Aber wäre dieses Unglück 5 Minuten später passiert, bei voller Fahrt auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke bei 300 Stundenkilometern, es ist nicht auszudenken, eine Megakatastrophe. Und wenn man die Reisenden heute fragen würde, wie hast du dich da gefühlt in diesem Zug? Och, dann würden sie sagen, da war doch was. Aber das ist schon lange wieder vergessen. Es ist ja haarscharf an der Katastrophe vorbeigegangen. Es ist ja nochmal gut gegangen. So schnell vergessen wir, was uns vielleicht tiefen Eindruck hinterlassen könnte. Und hier geht es um das erste Gebot von diesen 10 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und der zweite Teil dieses Gebotes, du sollst dir kein Bildnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und hier in der Geschichte wird genau dagegen gehandelt, nach wenigen Wochen schon, eine Skulptur, ein Denkmal, ein Standbild einer Kuh, eines Kalbs aus gegossenem Gold. Und sie sagen dazu, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Im ersten Gebot heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und hier sagen sie genau nun frontal dagegen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Es ist eine Statue, ein Denkmal, Standbild aus Edelmetall, natürlich aus Gold, aber Metall, toter Materie, ja. Und eigenartig, bis heute, durch alle Kulturen und Religionen und Zeiten, wird tote Materie wirklich buchstäblich angebetet. Ja, ob es der Totempfahl der indianischen Urbevölkerung in Nordamerika ist, den man jetzt noch sehen kann in Kanada oder im Westen der USA, oder ob es der schwarze Steinblock ist in Mekka, die Kaaba, die angebetet wird. Ob es heilende Steine sind, die jemand in der Tasche trägt, man kann ja nie wissen, vielleicht bringen sie einem doch Gesundheit. Oder ein Maskottchen, ein Glücksbringer, den eine Studentin auf dem Klausurtisch neben sich liegen hat, vielleicht hilft es ja doch, so eine Textilpuppe. Ich kann zwar nicht vorsagen, was ich sagen soll, aber vielleicht gibt sie mir doch irgendwo gute Gedanken. Wie ist das möglich, bis heute? dass so etwas geschieht. Und ganz aktuell, der neue Trainer von Bayern München, Jürgen Klinsmann, hat eine erste große Tat im Training darin vollbracht, dass er Buddha-Statuen am Spielfeldrand aufstellt. Die sollen ein Energiefeld schaffen. Erstes Ergebnis nach diesem Training, das erste Spiel, ist gleich vergeigt worden. Das sollte alles Klinsmann sehr zu denken geben. Zé Roberto, einer der brasilianischen Spieler und der seinen Glauben deutlich bekennt, sagt, ich brauche keine Buddha-Statuen, ich habe meinen Glauben. Wie ist das möglich im 21. Jahrhundert? Man muss sagen, naiv, einfältig, lächerlich. Und es ist wirklich, wenn man ein Bibelwort, was zu dieser Geschichte passt und was darauf gemünzt ist, liest, im Psalm 106, scheinbar lächerlich. Da heißt es, sie verwandelten die Herrlichkeit Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Ja. Sehen wir den Widerspruch. Die Herrlichkeit Gottes, unsichtbar. Und die Wirklichkeit, ein sichtbares Standbild eines Ochsen, der Gras frisst. Eigentlich ein sehr erdverbundenes, elementares Bild. Warum können Menschen ja so närrisch sein statt weise? Dem Aberglauben statt dem Glauben, dem Götzendienst statt dem Gottesdienst sich zuwenden? Und damals war in vielen Kulturen, besonders der ägyptischen, die führend war das tonangebende Modell, der Trendsetter, ja, der Meinungsführer der Welt damals, eine ganz andere Sichtweise. Ja. Da war der Stier ein Bild für die Gottheit. Und auf vielen Pharaonendarstellungen sieht man noch den Pharao, wie er auf einem Stier steht und deutlich macht, hier göttliche Macht. Kennen wir das nicht auch, den Anpassungsdruck, den man erlebt? Wir möchten auch irgendwo ein bisschen mitgelten in unserer Umwelt. So wie es in einem Psalmwort heißt, das ist eine schmerzliche Anfrage, die uns auch oft erreicht. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist ihr Gott? Wir haben nichts vorzuzeigen, er ist unsichtbar. Wir können ihn nicht beweisen. Und wir kennen doch die bohrenden Fragen auch, die uns begegnen. Gott ist mir noch nicht begegnet. Wieso daran glauben? Das ist doch reine Einbildung. Gott kommt in unseren Medien, in unserer Gesellschaft nicht vor. Ja, am Rande mal, beim Wort zum Sonntag, in einer Zeitungsspalte wird darüber gesprochen. Aber in der Mitte der Gesellschaft und der Medien überhaupt kein Thema. Mit Gottes Wort können wir keinen Eindruck machen. Sind wir nicht auf der Mehrheitsseite? Wir hätten gerne was zum Vorzeigen, ja, dem man nicht widersprechen kann. Wo die Leute beeindruckt sind, sagen, tatsächlich, das ist was. Und deshalb sucht sich ein Volk wie das Volk Israel damals auch Anerkennung mit einem solchen Goldbild einer Kuh. Anerkennung, Beachtung, Eindruck, ein wenig Beliebtheit in der Umwelt. Der Glaube verlangt uns etwas anderes ab. Das Rechnen mit der Wirklichkeit Gottes, die wir nicht sehen. Von Zusagen, deren Erfüllung wir vielleicht jetzt nicht erleben. Vielleicht nicht einmal später, vielleicht nur unsere Nachkommen oder andere. Und so heißt es im Hebräerbrief vom Glauben, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hält man diese Spannung aus? Dieses Volk hat das nicht ausgehalten. 6 Wochen auf einen Mose zu hoffen, den Mittler zu Gott, der nicht wiederkam oder nicht wiederzukommen schien, da muss doch etwas her, was sichtbar ist, was ihm wenigstens hier Autorität verschafft. Ja, wir sehen vielleicht darüber, dass wir uns sichtbare, materielle, tote Bilder schaffen, an denen wir hängen. Obwohl wir das nicht unterschätzen sollten, was an Esoterik unter uns lebt in unserer Gesellschaft. Aber gibt es nicht auch feinere, raffiniertere, subtilere Formen von Götzen, die wir anbeten, denen wir dienen? Anbeten und dienen, das heißt, woran hängt mein Herz? Ja, was ist die Mitte meines Denkens? Worum kreist all mein Fühlen, meine Existenz? Was treibt mich um? Worauf verlasse ich mich? Wenn man darüber nachdenkt, dann fallen einem Dinge ein. Woran denke ich spontan zuerst, wenn ich nachts um 3 Uhr mitten aus dem Tiefschlaf geweckt werde? Ja, was sind die Dinge, die mir dann wichtig sind, die mir etwas bedeuten? Da könnte es der Götze der eigenen Ehre sein, der uns dann begegnet. Wie komme ich groß raus? Wie kann ich anderen imponieren? Mit meiner Tüchtigkeit, mit meiner Cleverness, mit meinem Glauben. Wie kann ich im Mittelpunkt stehen? Ja, wie kann ich mir ein Denkmal schaffen? Und wenn man es wirklich mal bis zum Ende durchkaut, ich glaube, man sieht, das Ego, das durchzieht als Motivation unser ganzes Leben. Man muss niemanden anerziehen. Du musst dich aber selbst verwirklichen. Du musst an dich selbst denken. Das lernen wir von Natur aus. Und dazu sagt uns Jesus eben eine ganz andere Sichtweise. Will mir jemand nachfolgen, der verwirklichte sich selbst? Nein, der verleugnet sich selbst. Der sehe von sich ab. Wenn man jemanden verleugnet, sagt man, den kenne ich nicht. Sollen wir so mit uns umgehen? Ja, das klingt hart, das klingt unbarmherzig. Wie kann man sich so quälen und sein Leben schwer machen? Aber Jesus gibt mehr, als er von uns fordert. Er möchte diesen Schritt des Glaubens, aber er gibt unendlich viel mehr. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Der wird das wirkliche Leben finden, das den Namen Leben verdient. Nicht ein Vegetieren, ein Existieren, sondern Leben im vollen Wortsinn des überfließenden, zufriedenen Lebens. Der Götze der eigenen Ehre. Oder Paulus denkt an etwas anderes, wenn er an Christen denkt, die sich wieder ihrem alten Leben zugewandt haben. Und davon spricht Philipperbrief, sie sind Feinde des Kreuzes Christi geworden. Und ihr Gott ist ihr Bauch. Eigenartig. Dass der Bauch so eine Bedeutung hat, ist da gemeint, die Vorliebe für Essen und Trinken, für Wohlleben und Wellness, vielleicht. Vielleicht auch die Herrschaft des Unterleibs über unseren Körper, die Sexualität, die das Denken bestimmt, der Lifestyle, die Anschaffungen, die wir uns leisten, vielleicht ohne zu fragen, ja, was würde Jesus an der Stelle tun? Bitte, dass wir nicht diese geschöpflichen Dinge missachten oder schlecht reden. Gaben Gottes sind großzügig und barmherzig, sind uns zugedacht als Gabe, nur die Gefahr, dass sie uns Götze werden. Gaben, die uns dienen sollen oder ein Götze, dem wir dienen. Das ist die feine Unterscheidung. Nehmen die Dinge uns gefangen, machen sie uns unbeweglich, engen sie unseren Lebensumkreis ein, dass wir nur noch mehr und mehr uns um uns selbst drehen. Dann merken wir, da stehen wir an einer Schwelle, so wie das Volk. Hätte es den Glauben bewahren sollen oder sich diesen Glaubensschritt verweigern müssen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Oder auf der anderen Seite sagt uns Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch solches alles zufallen. Also daran, wo man festhalten will, das wird einem durch die Finger zerrinnen. Aber wenn man da gar nicht darauf orientiert ist, sondern das Wesentliche im Auge hat, Gottes Willen für mein Leben, dann kommen die anderen Dinge noch als Zugabe hinzu. Ja, dieses drastische Wort, was wir gerade hörten, sie verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Das ist die Beschreibung dessen, was hier vorgeht. Das Bild einer Kuh, noch dazu einer männlichen Kuh, ganz besonders deprimierend für die Männer dann, ein Ochse. Ja, eine Kuh ist ein schwerfälliges Wesen, nicht wie eine Katze, die behende und wachsam und reaktionsschnell ist. Ist unbeholfen. Wir haben jetzt in den Ferien in einem Gebirgsdorf da öfters unsere Wanderungen durch Kuhherden hindurch machen müssen, bis man die mal auf die Seite schoben hat, das dauert schon was. Die unbeholfen, schwerfällig, nicht wie ein Hund, der intelligent ist, der das schon voraus sieht, was auf uns zukommt. Spiegelt unser Leben die Herrlichkeit Gottes oder spiegelt sie, ich sage einmal, die Lebensweise einer Kuh, die Gras frisst, um Milch zu geben und irgendwann als Rindersteak zu enden? Das ist es. Spiegelt unser Leben wirklich den Überdruss am Überfluss, das Drehen im Kreis, das, was uns letztlich nicht weiterführt, der Verlust unserer Mitte im Leben, wo wir um vieles Richtige wissen, auch um manches Nichtige in unserem Leben, aber wo uns der Sinn für das Wichtige verloren geht. Oder spiegelt unser Leben die Herrlichkeit Gottes? Hier haben die Menschen eben die Herrlichkeit Gottes in dieses Bild eines Ochsen verwandelt. Die Herrlichkeit Gottes, ein Leben aus erster Hand, eine tiefe Befriedigung, eine Spannkraft, ja, ein Rückhalt in unserem Leben, das Wissen, dass wir am richtigen Platz sind. Können wir uns ausmalen, was das bedeutet? Vor 5 Wochen gab es in Hamburg die Harley Days. Also ein Treffen von Motorradfahrern, von Bikern, das größte in Europa, dieser Kultmarke Harley Davidson, ja, dieses Motorrad, bei dem man so hinten drin liegt und den Lenker ganz hoch hat. Ungeahnt. 75.000 Leute treffen sich alle mit der gleichen Maschine und dann gab es einen Korso, eine Parade durch die Stadt, die hat eine halbe Stunde gedauert, bis der letzte dann schließlich vorbei war. Wir waren gerade da, das war faszinierend, wir konnten uns nicht von lösen. jede Maschine anders als die andere. Mit viel Liebe zum Detail hat da einer sich noch einen fünften Auspuff aus Chrom dran gemacht oder ein spezifisches Signalhorn, eine Rückenlehne, die genau körpergerecht war. Sehr findig. Aber das Interessante war, die Mehrheit der Fahrer waren alte Männer. Alt, so in meinem Alter, über 60, die mit ihrer Maschine über 40 Jahre groß geworden sind und alt geworden sind. Interessant. Mit Glatze, tätowiert, manchmal noch ein Zopf, aber jedenfalls alte Leute, mehrheitlich. Und das ist ein wenig eine Nostalgieshow gewesen, eine Traumwelt, noch einmal jung sein und noch einmal wirklich aufdrehen können. Es ist komisch und gleichzeitig ein Hauch von Tragik gewesen, von Wehmut, ein Leben, das von Erinnerungen an früher lebt und bei dem sich das Zeitfenster für die Zukunft zu schließen scheint. Ist das nicht ein Bild für diese Alternative? Entweder die Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes in unserem Leben, Leben mit Jesus, mit Einschränkungen, oder das Eigenleben, dem alles, was sich um uns selbst dreht, aber dessen Zukunft uns immer enger wird, das immer ärmer wird, das sich immer mehr nur um sich selbst dreht und kümmert. Oder die Erfüllung eines Lebens statt eines Traums vom Leben. Die Wirklichkeit des Glaubens, ja, oder eine Nostalgie vom Leben nur, die aber immer mehr in der Halbheit, Bedeutungslosigkeit, im Mittelmaß endet. Ich denke, wir stehen vor dieser Wahl immer wieder. Was ist uns wert? Wem gehört unser ganzes Jahr? Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das ist eine sehr klare, deutliche und drastische Aussage. Nun gibt es in der Geschichte ja nur noch ein sehr schwer verdauliches Wort, was wir auch in der Textlesung gehört haben. Ich lese nochmal die Verse vor, 2. Mose 32. Und Mose trat in das Tor des Lagers und rief: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen. Und er schlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hat. Und es fielen an dem Tag 3000 Mann. Ja, das ist schwer zugänglich. Doch Gottes Wort. Ich denke, man kann es nur so verstehen. Es ist die Mehrheit im Volk, in der Lage, war aufsässig gegen Mose. Sie haben eine Revolution, ja, einen Aufstand geprobt. Und nicht nur geprobt. Und Mose versucht nun wieder hier Ordnung hineinzubekommen. Und er mit einer Minderheit dieser Leviten, das waren wirklich wenige, stand in der Gefahr, gelyncht zu werden. Und sie mussten wirklich, um einen Neuanfang zu schaffen, sagen, hier muss geschieden werden. Wer will wirklich wieder auf den richtigen Weg zurückkommen? Die Mehrheit war dagegen oder jedenfalls war nicht dafür. Und hier musste die Scheidung fallen, wer ist wirklich für Gott, wer ist gegen ihn. Her zu mir, wer zu Gott hält. Ich denke, das ist hart. Natürlich heißt das nicht, dass wir das irgendwo mit Gewalt in unserer Umwelt so nachahmen sollten. Das ist nicht unser Thema, nicht unsere Aufgabe. Da sorgt Gott für. Aber, dass wir wirklich uns darüber klar sind, wir sind nicht willkommen in unserer Welt mit der Botschaft von Jesus. Das ist Minderheitenposition. Und es wird, wenn wir es ernst nehmen, immer irgendwo Unruhe schaffen. Es wird zum Aufhören und Aufhorchen bringen. Aber es wird auch Widerstand hervorrufen. Und es ist mutig, sich auf die Seite von Jesus zu stellen. Aber Gott bekennt sich dazu. Und dazu vielleicht noch diese eine für mich parallele Begebenheit der Geschichte Gideons, also eines der Richter in der späteren Zeit Israels, der auch in einer Zeit des Abgöttertums, der Abgötterei, wieder gerufen wurde, für den Glauben einzutreten. Und er tat das mutig, aber mit einer Kleinstmannschaft von 10 Mann, die er um sich scharte. Und da heißt es im Richterbuch, Kapitel 6, in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und reiße nieder den Altar Baals, also dieses Abgottes, der jetzt die Herrschaft in Israel hatte. Reise nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue das Bild der Aschera um, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar. Also setz ein sichtbares Zeichen für den Glauben. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hat. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und tat es nicht am Tage, sondern in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt am frühen Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen. Und alle sagten, wer hat das getan? Als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, zu dem Vater, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen hat. So hart geht es in unserer Gesellschaft nicht, in Klammern, noch nicht zu. Das ist wirklich lebensbedrohlich, aber es ist nicht willkommen. Nicht in der Mitte der Gesellschaft. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Ist er Gott, so streite er für sich selbst. Das war ein mutiges Wort. Und Gott hat sich dazu bekannt, dass Gideon dann Glauben gefunden hat und das Volk wirklich ihm gefolgt ist. Die Tat eines Einzelnen oder einer kleinen Truppe von 10. Dazu findet er die Bestätigung Gottes. Jetzt in diesen Tagen, ich glaube heute genau, geht die Tour de France zu Ende. Das ist ja das internationale Radsportereignis der Welt. Die Tour gibt es ja schon seit fast 100 Jahren. In den 50er Jahren gab es mal eine Tour, wo es eine dramatische Begebenheit an dem gefürchteten Col du Tourmalet in den Pyrenäen gegeben hat. Einem dieser harten Spitzen und Gipfel, an denen sich das Schicksal des ganzen Rennens oft entscheidet. Ein 2000 Meter Berg. Und da ist Jean Forestier in guter Position und scheint das Rennen da zu gewinnen und hat alle Aussicht, die Tour insgesamt zu gewinnen. Und er wird überholt von einem Italiener. Franzosen, Italiener, das passt nie zusammen. Und dieser Ricardo, dieser Konkurrent aus Italien, fährt vor ihm her in einer Kurve und plötzlich ist er verschwunden, wie vom Erdboden verschwunden. Forestier stockt einen Moment. Es kann nur sein, dass er da den Abhang ausgeglitten ist und heruntergerutscht ist. Und tatsächlich, er stellt sein Rad hin und holt diesen, birgt diesen verletzten Ricardo, seinen Konkurrenten, und bringt ihn an den Wegrand, damit er versorgt werden kann. Das kostet ihn 2 Minuten, das kostet ihn den sicheren Sieg. Und tatsächlich, er hat die Tour nicht gewonnen und hätte sie gewinnen können. Aber bei der Einfahrt an dem letzten Tag der Etappe in den Champs-Élysées in Paris, da gilt der ganze Jubel der Hunderttausenden diesem einen, nicht dem Sieger im gelben Trikot, sondern Jean Forestier, dem Sieger der Herzen, so würden wir heute sagen, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Gott hat sich das so bestätigt, auch mit dem öffentlichen Applaus. Her zu mir, das ist schmerzlich, aber wir können nicht in dieser Indifferenzzone bleiben, sondern müssen Stellung beziehen. So wie es Jesus den 2 Mitgekreuzigten auch nahegebracht hat. Beide in gleicher Lage als Kriminelle verurteilt und beide ohne Aussicht weiter zu leben. Der eine lästert, rette dich selbst und uns, wenn du Gott bist. Der andere, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der eine findet Frieden, Eingang in das Paradies. Der andere bleibt in seiner Schicksalslage. Und so findet eine Scheidung im Volk statt, auch hier mit dieser sehr harten Geschichte, die uns viel abverlangt, wenn wir das so nehmen müssen. Aber der gleiche Mose, der mit dieser harten Strafe, diese Strafe an den Feinden Gottes auftritt, der übt auch 2-mal Fürbitte. Herzzerreißende Fürbitte für die, die sich rufen lassen, die wieder hörbereit sind, die umkehren wollen. Für die, die sich bewusst dagegen entschieden haben, gibt es keinen Umkehr mehr. Aber die, die noch offen sind, die bereit sind, ja, denen gilt seine ganze Fürbitte. Und Gott hört. Er lässt sich umstimmen. Eigenartig. Gott verzichtet auf das, was er als Strafgericht angekündigt. Ist das nicht auch unsere Aufgabe in unserem täglichen Alltag, in unserem Umfeld, wo wir uns bewegen, für den Kompass, für die Maßstäbe Gottes einzutreten? Und da gilt kein Paktieren mit der Sünde, Das zahlt sich nicht aus. Sondern es muss tatsächlich da der Finger auf Wundestellen gelegt werden. Aber es steht geht um das Eintreten für den Sünder. Ein herzliches Erbarmen mit dem, der hörbereit ist und der zurechtkommen möchte. Wie übt Mose hier Fürbitte? Indem er auf die Verheißung Gottes pocht. Du hast gesagt, Abraham diese und jene Verheißung gegeben. Ein großes Volk soll aus diesem werden. Und jetzt soll zu Ende sein. Und Gott ist machtlos, wenn man ihn an seine Verheißung erinnert. Ja, da muss Gott sagen, tatsächlich, du hast recht. Da ziehe ich juristisch den Kürzeren. Ich muss einen klein beigeben. Hier steht es. Dass wir Jesus im Gebet so an seine Verheißung erinnern können, setzt auch Kenntnis seines Wortes voraus. Wir wissen, was steht denn auf der Bibel? Was sind unsere Rechte, die wir geradezu einklagen können im Gebet? Und es setzt Beharrlichkeit voraus, nicht sich abbringen zu lassen, nicht sofort eine Veränderung sehen. In einem Psalm ist auch noch einmal diese Begebenheit dieses goldenen Kalbs, also dieses Abdriftens des Volkes von diesem ersten Gebot beschrieben. Im Psalm 115 und einige dieser Verse lese ich noch einmal. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Er ist im Himmel. Er ist nicht hier gegenwärtig, nicht sichtbar. Wir müssen ihn im Glauben erfassen. Aber ihre Götzen, also die Götzen der Völker, der Götzen der Gesellschaft um uns herum, sind aus Silber und Gold. Und wenn sie nicht gegossenes Gold sind, dann sind sie vielleicht Goldbarren, die man irgendwo im Safe hat, oder entsprechende Wertgegenstände und Vermögen, Wohlstand. Ihre Götzen sind Silber und Gold von Händen, Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich. Alle, die auf sie hoffen. Gott kann schaffen, was er will, auch wenn wir nicht sehen. Götter kommen an ihre Grenzen. Sie haben Augen, aber können nicht sehen. Gott sieht, wie es um dich steht. Er hört dein Gebet. Er greift ein mit seinem starken Arm, da wo du wirklich am Ende bist. Er ist jetzt schon zur Stelle in den Lagen mit seinen schnellen, behenden Füßen, wo wir erst hinkommen. Und er spricht uns zu, korrigiert uns. Macht uns Mut. Wollen wir bei der Herrlichkeit dieses unsichtbaren Gottes bleiben oder uns ganz neu zuwenden? Amen.